Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir auch Zeit von der Gemeinschaft haben miteinander heute Morgen. Ich danke dir von ganzem Herzen für das Geschenk, miteinander auf dich zu blicken, miteinander dich zu sehen und miteinander auch dich in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist vieles, was ich aufdrängen will, was Mitte sein will von meinem Empfinden, von meinem Denken, von meinem Fühlen, von meinem Fokus. Herr, aber jetzt bist es du. Danke, dass du da bist. Danke, Herr, dass du sprichst. Und danke, Herr, dass du lebst. Und du bist die lebendige Hoffnung, nicht nur für mich, sondern für die Welt. Das wissen wir. Und das ist gut so. Und danke, Herr, dass du uns sendest, auch in eine Welt hinein. Auch jetzt in dieser Zeit, wo viel Herausforderung ist, viel Verunsicherung und wo dein Licht umso mehr auch leuchten darf und leuchtet. Wir gehen dir die Ehre. Amen. Ja, guten Morgen miteinander. Schön, Gottesdienst zu haben. Es ist nicht mehr so selbstverständlich. Ich muss auch sagen, auch für mich. Es ist anders geworden durch die Corona-Zeit. Aber ich habe immer gesagt, ich beuge meine Knie nicht vor Corona, sondern ich beuge meine Knie vor dem auferstandenen Herr, vor unserem lebendigen Gott. Ich musste schmunzeln. Jetzt eben, ihr macht Föteli. Ihr dürft nicht Namen aufschreiben, sondern ihr macht Föteli. Und dürft so festhalten, wer da war, falls etwas ist. Man weiß es ja nicht, dass man dann nachvollziehen kann. Bis jetzt habe ich es immer erlebt, dass die Namen aufgeschrieben worden sind. Und wie so der Eintritt eben in die Gemeinde rein, hast du den Namen aufschreiben oder du bist abgehökelt worden auf einer Liste. Okay, überall ist es ein bisschen anders. Mir geht es heute Morgen um unseren Namen. Der ist wichtig. Unser Name wird aufgeschrieben von Geburt an. Die erste Aufzeichnung von unserem Namen ist im Geburtsregister, Geburtsurkunde im Register vom Wohnort. Und das Besondere an der Schweiz ist ja, man bleibt beständig eingeschrieben im gleichen Wohnort. Gell? Das ist dann so der, nicht? Der Heimatort, so nennt sich's. Genau, ich bin ja Deutsche, ich kenne das nicht so. Der Heimatort. Dort steht dein Name und dort gehörst du dazu. Dann ist ganz wichtig, unser Name in der ID, im Pass, im Reisepass, im Personalausweis. Wenn du keinen Ausweis hast, wo dein Name drinnen steht, wo dein Bild drinnen ist, dann ist es nicht gut. Und es gibt Menschen weltweit, denen das so geht, die haben keinen Ausweis, die können nicht reisen, die haben Schwierigkeiten. Der Name ist registriert. Auch im Schulzeugnis, ob das Schulzeugnis nun gut oder schlecht ausfällt, es ist mit meinem Namen versehen. Wo gibt es noch überall einen Namen? Wo bin ich noch überall registriert? Was haben wir noch für Ideen? Wo? Im Busseregister. Gibt es das? Gibt es das in der Schweiz? In Deutschland kenne ich es, ja, Flensburg, so. Strafregister, das Verkehrsstrafregister oder die Schufa in Deutschland, wie heißt denn in der Schweiz? Einfach Busseregister. Straf, wo ist das? Wo wird das geführt? Wisst ihr das? Ah, kantonal, auch noch. Okay, eidgenössisches Bus. Okay, auch dort hat der Name stehen. Kommt man dort wieder raus? Nein? Ja, je nach Schwere vom. Ja, ist in Deutschland das Gleiche, genau. Es ist so, je nachdem, wo du arbeitest, musst du einen Auszug aus dem Register eingeben, ob du dort notiert bist oder nicht. Ich habe das auch schon verschiedentlich machen müssen. So einen Auszug aus dem Busseregister. Aber es ist zum Glück kein Verzeichnis drin. Okay, dann, wenn man Hausbesitzer ist, ist man im Grundbuch eingetragen, auch ein wichtiger Eintrag von meinem Namen. Wenn man im Verein ist, ist man dort eingetragen. Also der Name verfolgt uns. Oder eben, der Name ist da und dort festgeschrieben. Letztlich wird unser Name auf der Sterbeurkunde eingetragen oder eben dann auf dem Grabstein. Okay. Es gibt ein ganz wichtiges Buch, das wichtigste Buch, wo unser Name auch eingetragen sein sollte und hoffentlich eingetragen ist. Und ich denke, alle von euch kennen dieses Buch und das ist das Buch vom Leben. Gibst du mir mal genau. Das ist das Buch mit einem unvergänglichen Wert. Das wichtigste Buch, das Buch vom Leben. Mir geht es heute Morgen in der Predigt um dieses Buch vom Leben, das Buch des Lebens. Ich muss euch wirklich sagen, mir wird das wichtig, auch jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, wo so viel mein Name auch eben aufgeschrieben wird. Ich sage, mir ist es am wichtigsten, dass mein Name geschrieben ist im Buch vom Leben. Und das ist mein Fokus. Im Sefer Chaim, im Buch von den Lebenden, vom Hebräischen her, Sefer Chaim, Buch von den Lebendigen, Buch von den Lebenden, das Buch des Lebens. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir jetzt wieder sind, im Herbst, steht das auch im Judentum in Israel im Mittelpunkt. Ich möchte euch eine ganz wichtige Bibelstelle vorlesen, Offenbarung 20, Vers 11 bis 15, wo der finale Fokus gerichtet wird in der Bibel aufs Leben. Auf dein Leben, auf mein Leben, aufs Leben von den Menschen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der auf dem Thron saß, vor dessen Angesicht flohen die Erde und die Himmel. Und es fand sich kein Ort für sie. Und ich sah die Toten, die Großen, die Kleinen, alle standen sie vor dem Thron. Da wurden Bücher aufgeschlagen und noch ein Buch wurde aufgetan, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet aufgrund dessen, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Taten. Und das Meer gab seine Toten und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Und der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wer sich nicht aufgeschrieben fand im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Also, was mir auffällt in dem absolut finalen Text, das Buch des Lebens ist der Schlüssel. Bücher wurden aufgetan, heißt es da. Bücher, mir hätte ich doch, mir ist in einer Bibliothek. Also es ist nicht nur ein Buch, es sind Bücher, viele Bücher, Unmenge von Büchern sind aufgeschlagen worden. Und es ist gelügt worden, was geschrieben ist über Menschen, über jede Einzelne, über die Taten der Menschen. Was mich da wirklich, ich sage mal, beruhigt oder was ich fantastisch finde, ist, dass nach einem jahrtausendelangen Stillehalten Menschheitsgeschichte aufgearbeitet wird. Ich habe manchmal den Eindruck, Herr, kann das wirklich sein, dass dieses Elend, dieses Unrecht, diese Ungerechtigkeit an dir vorbeigeht? Ich glaube es einfach nicht. Und wir sind nicht die erste Generation, die Ungerechtigkeit sieht, persönlich erlebt oder auch weltweit sieht, sondern wir sind die x-te Generation. Bei Gott ist alles aufgeschrieben. Bücher wurden aufgetan. Ja, es gibt ein finales Auswerten Gottes, eine finale Bilanz, ein Gericht, ein Richten dessen, was Unrecht war und was Unrecht ist. Das hilft mir wirklich, wenn ich manchmal rausschreien könnte oder auch rausschreie, weil ich es wieder nicht verstehe, wenn so viel Elend, wenn so viel Leid, so viel Ungerechtigkeit in der Welt, wieder einmal in den Nachrichten oder wo man es auch liest, an einem herantreitet oder wenn man es auch mit Mitmenschen erlebt oder eben im eigenen Leben. Bücher wurden aufgeschlagen. Und dann heißt es da, und das will ich hören. Und noch ein Buch wurde aufgetan. Noch ein Buch. Das Buch des Lebens. Wow. Das Buch des Lebens. Das wichtigste Buch. Offensichtlich das wichtigste Buch. Weil es gibt eine Scheidung an diesem finalen Punkt, wo man da in der Offenbarung lesen. Eine Scheidung. Menschen, die in Abgrund gehen, wie es da heißt, in den Feuersee, was immer das letztlich ist. Es ist sicherlich nichts Angenehmes. Es ist eine Trennung, eine Scheidung von all dem, was Gott fürs Leben geschenkt hat, geschaffen hat, gegeben hat. Aber es gibt das Buch des Lebens. Alle, die im Buch des Lebens geschrieben sind, sind nicht in diesem Abgrund, sind nicht in diesem Feuersee, sind nicht an dem Ort, wo Gott nicht mehr ist. Das Buch des Lebens, der Schlüssel zum Leben. Und es ist interessant, im Judentum ist dieses Thema, ob ich in das Buch des Lebens eingeschrieben bin, alle Jahre ein Big Challenge. Und das ist genau die Zeit jetzt, in den Tagen, wo wir sind, sind wieder diese hohen Tage. Die Yamin Noarim, die 10 ehrfurchtsvollen Tage zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Das Fest Rosh Hashanah, das Fest des Posaunenblasens, das war am letzten Wochenende, Samstag und Sonntag. Und heute Abend beginnt im Judentum Yom Kippur. Morgen ist Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Der Tag, wo man als Jude hofft, dass man doch letztlich final eingeschrieben wird, zumindest für ein Jahr, ins Buch vom Leben. Gedenke unser zum Leben, Herr, der will, dass wir leben, und schreibe uns in das Buch des Lebens um deinetwillen, o Gott, ewig Lebender. Das ist ein Gebet in diesen 10 ehrfurchtsvollen Tagen. Zu Rosh Hashanah gibt es eine Grußformel. Und da sagt man Shana Tova, gutes neues Jahr. Shana Tova Umetuka, gutes und süßes neues Jahr. Oder Leshana Tova Tikatevu. Und das heißt, möget ihr eingeschrieben werden für ein gutes Jahr. So grüßt man sich zu Rosh Hashanah im Judentum. Mögest du eingeschrieben werden ins Buch des Lebens für ein hoffentlich gutes Jahr. Und zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, eben in diesen 10 ehrfurchtsgebietenden Tagen, da heißt es, möge deine Einschreibung abgeschlossen werden, möge deine Einschreibung ins Buch des Lebens abgeschlossen werden. Gemar Chatima Tova. Und dann an Yom Kippur, eben morgen, final, Leshana Tova Tikatevu Vetechatemu. Möge dir eingeschrieben werden und besiegelt werden für ein gutes Jahr im Buch des Lebens, im Sefer Chaim. Eine spannende Zeit jetzt wieder im Judentum. Eine Zeit, wo man Bilanz zieht, wo man das Leben also aufgerufen ist, das Leben in Ordnung zu bringen, Beziehungen zu klären, Sachen in Ordnung zu bringen, wo man weiß, sie sind nicht so gut gewesen. Eigentlich eine gute Zeit. Das kennen wir bei uns im Christentum nicht so. Vielleicht ein bisschen der Fastenzeit oder der Buß- und Betttag. Gibt es ja auch in der Schweiz. Ist ja jetzt? Nein, ist es jetzt. Ist vor einer Woche gewesen, gell? Buß- und Betttag, genau. Der kommt vielleicht auch aus dieser Tradition raus. Innehalten, überlegen, wo stand ich mit meinem Leben. Ordnung schaffen und neu ausrichten auf Gott. In dieser Zeit, ich kann es nicht lassen, wird natürlich auch das Horn blasen. Schofar. Es gehört für mich dazu, inzwischen über die Jahre, über die sehr vielen Jahre, wo ich mich mit dem Judentum, mit den Wurzeln auch von unserem christlichen Glauben beschäftige. Und für mich sind es markige Töne, wo mich alle Jahre wieder aufhorchelnd innehalten lassen. Und wo ich erinnert werde, richte Herz, richte Leben wirklich auf den lebendigen Gott aus. Und das Horn, glaube ich, habe es schon mal erklärt, aber ich erkläre es gern immer wieder neu für die, die es vergessen haben oder nicht mehr wissen. Es ist von mir wieder und es erinnert an die stellvertretende Opferung des Widders anstatt des Isaaks. Die Geschichte von Abraham und Isaak. Nicht Isaak hätte sterben müssen, sondern der Widder. Und in Erinnerung an dieses stellvertretende Opfer wird das Horn blasen. In Erinnerung dessen, dass Gott euch ruft, vergiss mich nicht, leb mit mir. Es sind lange Töne, es sind kurze Töne. Die langen Töne bringen zum Ausdruck, der lebendige Gott ist der Wahrhaftige, der Ewige. Die kurzen Töne bringen zum Ausdruck, mein Herz darf einmal böppeln Gott gegenüber. Mein Gewissen darf einmal schlagen, wenn es nötig ist. Dieses Horn wird jetzt hoch und runter wieder blasen in Israel, auch hier in der Schweiz, Deutschland, überall, wo Juden sind, in die Synagoge, dort, wo man sich versammelt zum Gebet. Es soll erinnern, wach auf, richt die Leben auf den lebendigen Gott aus. Und eben im Mittelpunkt in dieser Zeit steht die Hoffnung eingeschrieben werden, ins Buch vom Leben. Wir haben bei Mose eine Geschichte, wo man sehen, dass auch für Mose dieses Buch vom Leben, dieses Buch, wo Gott einschreibt, ein Thema gewesen ist. 2. Mose 32, speziell Vers 32 und 33. Es ist die Situation, dass Volk Israel das goldene Kalb gemacht hat. Eine Geschichte, ihr kennt sie. Mose ist auf dem Berg, hat die Weisung von Gott empfangen und das Volk Israel unten feiert Gottesdienst, aber in einer sehr eigenen Art. Sie haben sich aus Gold ein Kalb gegossen und haben dieses Kalb arbeitet, dass dieser Gott in diesem Kalb sie aus Ägypten rausgeführt hat. Als Mose zurückgekommen ist mit der Weisungen von Gott und das gesehen hat, ist er entsetzt gewesen. Er hat die Steintafeln auf den Boden geworfen, sie sind zerbrochen. Und er hat gerungen mit Gott. Gott hat das Volk vernichten wollen. Gott hat Gericht am Volk im Vollsinn wollen durchführen und Mose betet. Da beeindruckt mich Mose extrem. Er betet für das Volk, Er will nicht, dass dieses Volk aufgerieben wird. Er will, dass das Volk lebt und die Verheißung Gottes erlebt. Und Gott treu ist und sie im Wort steht. Und dann lesen wir da, und jetzt, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, und wenn aber nicht, dann lösche mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Jahwe aber, der Herr, sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Mose, du hast nicht gegen mich gesündigt. Dich lösche ich nicht aus. Ich kann dich nicht auslöschen. Wir spüren da etwas. Es scheint da wirklich damals, eben das ist auch offensichtlich bekannt, dass Gott aufschreibt. Lösch mich aus. Also es ist enorm. Mose wäre bereit gewesen, aus dem Buch, wo Gott schreibt, aus dem Buch vom Leben ausgelöscht zu werden, damit das Volk gerettet wird. Ist enorm. Also da staune ich über die Haltung von Mose, muss ich ehrlich sagen. Und wenn wir das ganze Gebet anschauen, da geht es Mose im Kern um die Ehre Gottes, um die Heiligkeit Gottes. Mose hat Gott gesagt, wenn du das Volk jetzt aufreiben lässt in der Wüste und vernichtest, wie stehst du da? Wie stehst du vor den Völkern, vor der Welt da? Hast das Volk rausgeführt und nachher kommen sie um in die Wüste. Dein Name soll doch geehrt werden. Ich finde das enorm, die Haltung, die da Mose zeigt. Er ist bereit, dass Gott ihn aus dem Buch rauslöscht. Und andersrum sehen wir da, und das ist das, was mir gefällt, Gott sagt, Mose, ich kann dich nicht auslöschen. Das geht gar nicht. Ich kann nur auslöschen, wer gesündigt hat. Das Buch des Lebens, Psalm 69, Vers 29, lesen wir auch in die Richtung. Psalm 69, Vers 29. Und wenn wir den ganzen Psalm 69 lesen, dann ist es ein Psalm, wo man erschüttert ist. Das ist ein Psalm von David. Und David schrieb dort auch vor Ungerechtigkeit. Er selber erlebt Ungerechtigkeit über Tage, über Wochen, über Monate. Er sieht Ungerechtigkeit um sich herum und fragt sich echt, Gott, warum tust du nichts? Er leidet drunter. Extrem, er heult, er betet. Und dann heißt es im Vers 29, Psalm 69, da bettet er dann, die Bedränger, die Übeltäter sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. So wie Gott, dass er sagt, Herr, es kann einfach nicht sein. Das kann nicht sein, dass die auch im Buch von dem Leben stehen, wo die Gerechten stehen. Das hat David aufgewühlt. Das heißt, auch der David muss einen Sinn, Erkenntnis, ein Bewusstsein haben von einem Buch, wo Gott schreibt. Und er sagt einfach, es kann einfach nicht sein. Gut, da finden wir jetzt keine Antwort, nicht direkt jetzt von Gott. Aber wir sehen, wie das Herz von David auf Gott. Er leidet an dieser Ungerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass die auch eingeschrieben sind mit den Gerechten. Also er bewusst sie auch für ein Buch, wo offensichtlich aufgeschrieben wird. Jetzt machen wir mal einen Sprung ins Neue Testament. Lukas Kapitel 10, Vers 20. Die Geschichte kennen der Rawali, bin ich überzeugt. Die Jünger sind von Jesus ausgesandt worden und sind zurückgekommen mit größter Begeisterung, weil sie gewaltige Sachen erlebt haben. Bis dahin, dass sie ihnen Dämonen untertan sind. Und wie reagiert Jesus auf die Begeisterung der Jünger? Der sagt, freut euch jetzt nicht unbedingt darüber, sondern freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Freut euch, dass eure Namen im himmlischen Buch aufgeschrieben sind. Hebräer 12, Kapitel 22 und 23, lesen wir auch in die Richtung. Hebräer 12, Vers 22 und 23. Und ich finde es auch da wieder spannend. Der Kontext zeigt uns, dass es auch für die Leute keine einfache Zeit war, keine leichte Zeit war. Wir haben im Hebräer 11 die Beschreibung von einer großen Wolke der Zeugen, die mit Gott gelebt haben. Und dann der Appell darum richtet, weil es so viele Zeuge gibt, die erschlafften Hände auf und die gelähmten Knie und seht auf Jesus und leget die leicht umstrickende Sünde ab. Und dann die enorme Ermutigung, Hebräer 12, Vers 22 und 23. Und da haben wir vorhin gesungen im Lied, da habe ich noch schön gefunden. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln, also zu Tausenden, zu unzähligen Tausenden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung. Ihr seid gekommen. Ihr, die ihr an Christus glaubt, ans Lamm Gottes, an den Mittler des neuen Bundes, die ihr zur Gemeinde der Erstgeborenen gehört, zu einer Festversammlung, die Gemeinde, die im Himmel angeschrieben ist. Und dann noch Philipper 4, Vers 3 bis 5. Da schrieb Paulus, ja, ich bitte auch dich, mein gerechter Gefährte, stehe ihnen bei, die im Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und mit meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Steht ihnen bei, all denen, wo mit mir fürs Evangelium kämpft haben, und auch mit Clemens und mit allen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn. Und nochmals will ich es sagen, freut euch, der Herr ist nahe. Das Buch des Lebens. Offensichtlich gehören da Menschen rein, sind da Menschen eingeschrieben, die eine sehr nahe Beziehung zu Gott haben. Und vom Neuen Testament her sehen wir ganz klar, es sind Menschen, die vertrauen, dass Jesus, der Sohn Gottes, gestorben ist für die Sünde. Wir sehen nachher noch eine Bibelstelle, wo das noch klarer wird, speziell in der Offenbarung. In der Offenbarung lesen wir mehrfach vom Buch des Lebens. Ich möchte aber einem Gedanken nachgehen, der auch in der Offenbarung angetippt wird und den wir jetzt auch schon gehört haben. Und zwar kann man aus dem Buch vom Leben gelöscht werden. In der Offenbarung 3, Vers 5, das ist immerhin ein Sendschreiben an die Gemeinde, da heißt es an die Gemeinde in Sardes, wache auf, bleib wachsam, achte auf deine Werke. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor dem Vater und vor seinen Engeln. Das ist eine Warnung. Eine Gemeinde, eine neutestamentliche Gemeinde. Also auch hier wieder, Namen sind geschrieben im Buch des Lebens von Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, aber könnt ihr ausgelöscht werden? Offensichtlich schon. Wachsam sie, aufwachen, auf die Werke achten, So heißt es in diesem Sendschreiben. Im Psalm 69, ich möchte nochmal zurückblicken, Psalm 69, wo wir vorher gelesen haben, da heißt es, dass die nicht eingeschrieben werden oder auch ausgelöscht werden, wo wirklich Gott den Rücken weisen. Im 2. Mose 32, beim Mose haben wir gesehen, dass die ausgelöscht werden können tatsächlich, wo sündigen, das hat Gott gesagt. Menschen, wo sündigen, in Sünde verharren, können ausgelöscht werden. Wie ist das denn mit David? David, ein großer Mann Gottes, hat gesündigt. Heftig. Ihr kennt die Geschichte. Sein Name hätte eigentlich aus dem Buch vom Leben ausgelöscht werden müssen. Denkt ihr, er ist gelöscht worden im Buch vom Leben bei Gott? Nein? Warum nicht? Ich meine, er hat gesündigt, das Balken gebrochen, also heftig. Wer Sünde tut, wird ausgelöscht, sagt Gott. Ist David drin oder ist er nicht drin? Sollen wir abstimmen? Nein, ich sage euch ehrlich, das entscheidet nicht mir, das entscheidet er. Aber eins weiß ich und den möchte ich jetzt mit euch nachspüren. Und das finde ich gewaltig. Wir haben Psalm 51 von David, auch biblisches Wort. Psalm 51. Psalm 51, dort lese ich mir in Vers 6, wo David ganz klar sagt, gegen dich, den lebendigen Gott, alleine habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Das heißt, jawohl, ich habe gesündigt, ich bin zweit gegangen. Die Geschichte mit der Bathseba, die Geschichte mit Uria, das war wirklich falsch. Ich verantworte eine Ehescheidung, ich verantworte Ehebruch, ich verantworte Tod vor einem meiner besten Soldaten. Ich habe gesündigt gegen dich, den lebendigen Gott. Und dann heißt es aber im Vers 19, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Und in Vers 12, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz, erneuere in mir einen festen Geist, stütze mich mit einem willigen Geist. Und im Psalm 32, das ist auch ein Psalm von David, heißt es, glückselig ist der, dem Gott die Sünde vergeht. Gott vergibt Sünde. Das ist eine wichtige Botschaft. Ich würde mal sagen, das ist die wichtigste Botschaft von der Bibel. Die wichtigste Botschaft ist nicht, dass Gott richtet. Das ist eine Botschaft der Bibel, die wichtig ist. Die wichtigste Botschaft ist, dass Gott vergibt. Und das ist das, was ich bei David lerne. Ja, David hätte, wenn es nur nach Gesetz gegangen wäre, ausgelöscht werden müssen. Aber das Gesetz spricht auch von Vergebung, damals schon im Alten Bund. Wenn aber jemand sich von Gott abwendet und mit dem nichts zu tun haben möchte, wo er sagt, es interessiert mich nicht, ich mache, was ich will, ich bin im Recht, dann kann es spannend werden. Aber dort, wo ich mir vor Gott zeige lässt, und das lerne ich von David, dort, wo ich mir vor Gott zeige lässt, was nicht gut war, und der Mut ist es, bekennen, Buße zu tun, das heißt Erneuerung in meinem Leben zuzulassen. Zu beten, Herr, schenk mir ein neues Herz, einen neuen Geist. Ich finde es gerade hier im Psalm 51 noch toll, wie das da übersetzt ist. Stütze mich mit einem willigen Geist. Stütze mich mit einem willigen Geist. Ich brauche die Unterstützung. Ich brauche es. immer wieder neu. Und dann haben wir natürlich die gewaltige Aussage im Neuen Testament. Ich muss sagen, das sind Highlights der Highlights, was heißt in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 und 9. Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde, aller Sünde. Wer reinigt? Das Blut Jesu. Vers 9, 1 Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das sind wirklich Sternstunden in der Bibel. Und eine Geschichte von Jesus im Evangelium, die berührt mich immer wieder neu. Im 8. Kapitel im Johannesevangelium haben wir die Geschichte mit der Ehebrecherin. Auch das kennt ihr, oder? Jesus hat gelehrt im Tempel, Schriftgelehrte und Pharisäer sind gekommen und haben ihm eine Frau vorgeführt, wo frischer Tat offensichtlich beim Ehebruch erwischt worden ist. Ich sage jetzt in Klammer, da gehört auch ein Mann dazu. Wo ist der? Okay, da heißt Frau. Und sie haben gesagt, was steht im Gesetz? Im Gesetz von Mose steht Ehebruch, Roms, Steinigung. Was sagst du dazu? Und es heißt, sie haben Jesus versuchen wollen. Was macht Jesus? Was macht Jesus? Er kniet auf den Boden und schreibt etwas auf den Boden. Das heißt, ja, der hat in die Erde geschrieben. Komisch, oder? Habt ihr euch schon manchmal gefragt, was Jesus dort geschrieben hat? Ich auch, sage ich ehrlich. Wir sind bei der Vorbereitung auf die Predigt da. Ist mir ein Gedanke gekommen, den ich interessant gefunden habe. Ich denke, das will ich euch vielleicht weitergeben. Er hat geschrieben, was könnte er geschrieben haben? Vielleicht hat er den Namen von diesen Leuten geschrieben, hat sie erkannt. Und er hat dann gesagt, als er etwas gesagt hat, hat er gesagt, wer von euch ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Kann man denken, bei dieser Vorbereitung für die Predigt, vielleicht hat er den Namen von diesen Leuten dort einfach in die Erde geschrieben. Namen. Aufgeschrieben. Wir haben im Prophet Jeremia, und Jesus hat ja sehr in der Schrift gelebt, wir haben im Prophet Jeremia eine Andeutung. Ich lese es euch mal schnell vor. Ich habe das interessant von Jeremia 17. Da heißt es, ist im Rahmen von einem Gerichtswort. Jeremia 17, Vers 12 bis 13. Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn, Stätte unseres Heiligtums, Hoffnung Israels, Jahwe, der Herr. Alle, die dich verlassen, werden zu Schanden werden und die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn, Jahwe, die Quelle lebendigen Wassers verlassen. Alle, die Jahwe verlassen, ihm wirklich der Rücken kehret, werden in die Erde geschrieben. Und was ist, wenn jemand in die Erde geschrieben wird? Was ist? Kommt ein kräftiger Windstoß und es ist nichts mehr zu lesen. Und wie gesagt, in Jeremia 17 ist das ein Wort im Zusammenhang vom Gericht, wo Gott im Volk Israel speziell in der geistlichen Führerschaft in Jerusalem einfach sagt, euer Verhalten spricht so gegen mich. kehret um, ändert euch. Und sie haben kein Interesse. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Jesus die Geschichte auch innerlich durchs Herz gegangen ist. Vielleicht hat er angefangen, deren Namen aufzuschreiben, so nach dem Motto, schaut euer Leben an. Wie sieht's aus? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Passet auf in eurer Selbstgerechtigkeit. Schaut euer Leben an. Und wie geht die Geschichte weiter? Hat jemand den Stein gerührt? Blöde Frage, ich weiß, ihr wisst es alle. Nein. Und Jesus sagt, und? Wo sind sie? Der Ankläger? Wenn niemand da ist, der dich anklagt, ich vergib dir. Ich vergib dir. Find das gewaltig. Das berührt mich. Er vergibt Sünde. Dafür schlägt sie Herz. Weil er will, da ist unser Name im Buch vom Leben geschrieben ist und geschrieben bleibt. Dafür gibt er sein Leben. Also, offensichtlich können Namen gelöscht werden. Aber nur, wenn man absolut in einer Hartherzigkeit verharrt und meint, mir ist selbst der Richter über Leben und Tod. Wo ich mich immer wieder auch neu mit einem zerbrochenen Herz, mit einem aufgewühlten Herz, mit einem demütigen Herz, mit einem suchenden Herz, mit einem verlangenden Herz, mit einem zerbrochenen Herz an ihn wende und sage, Herr, erbarme dich, ist er der Letzte, wo das Ohr verschließt. Und was mich begeistert, ist ein Bild, wo Gott im Prophet Jesaja gibt. Das Volk Israel war in einer Situation, wo sie den Eindruck hatten, Gott hat sie vergessen. Jesaja 49. Da zeigt Gott, Jerusalem beklagt sich darüber, dass ich sie vergessen würde. Und Gott sagt, ich kann euch nicht vergessen. Jesaja 49, Vers 16 heißt dann, siehe, ich habe euch in meine beiden Handflächen eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. In meine beiden Handflächen eingezeichnet. Deine Mauern sind vor mir. Was heißt das? Was sind das für Handflächen? Vor Jesus. Die Wundmale Jesu vor den Mauern Jerusalems. Da bindet sich Gott. Da bindet sich Gott, dass er nicht vergessen kann. Und wenn ich mit dem Blick verlangend, vertrauensvoll, hilfesuchend, schreiend, flehend, dankbar, was immer, wenn ich mein Herz ausrichte nach ihm, mein Name bleibt im Buch vom Leben. Nicht, weil ich es verdient hat, sondern weil er gnädig und barmherzig und geduldig und langmütig und von großer Güte ist, wie es Paulus, Mose schon geschrieben hat. Und dann lesen wir in Offenbarung 21, Vers 27. Eben, Offenbarung hat viermal, spricht sie vom Buch des Lebens. Offenbarung 21, 27, alles Gemeine wird nicht in das himmlische Jerusalem hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut und darin festhält, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Offenbarung 13 heißt es, alle, die auf der Erde wohnen, werden das Tier, den Antichrist, anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes, heißt es da. Also es ist nicht nur ein nettes Lämmli, sondern des geschlachteten Lammes. Das Lamm Gottes hat sich geopfert für Sünd. In Offenbarung 17 heißt es, Vers 8, das Tier, der Antichrist, das du gesehen hast, geht ins Verderben. die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern. Und dann nach Offenbarung 20, Vers 12, ich sah die Toten, das vorhin schon gelesen, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Ich habe früher das nie richtig zusammengekriegt, so in meinem Kopf, in meinem Herz. Ich habe immer gedacht, jetzt heißt es doch da in der Offenbarung, die Toten werden auferstehen und dann nachher werden alle gerichtet werden nach ihren Werken. Da habe ich immer gedacht, okay, dann werde ich auch gerichtet. Ich habe gedacht, ich bin frei durch Jesu Blut, durch Jesu Gnade, dieses letzte Gericht. Und das ist mir erst bewusst geworden, da eben die Bücher, nach den Büchern werden die gerichtet, die nicht im Buch des Lebens stehen. Ein anderes Buch ist noch aufgetan worden, heißt ein anderes. Das Buch des Lebens. Und dort stehen alle Namen drin, wo sich zum geschlachteten Lamm Gottes, zu Jesus Christus, bekennen dürfen. Und die wichtigste Aussage von Jesus in dem Zusammenhang ist für mich Johannes 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer an mich glaubt, mein Wort hört, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Nicht ins Gericht. Also dieses finale Gericht am Ende der Zeit betrifft nicht die, die im Buch des Lebens geschrieben sind. Der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist für mich eines der wichtigsten Worte aus dem Munde Jesu. Das sage ich mir immer wieder. Und ich finde es interessant, dieses Wort von Jesus, diese Aussage ist höchstwahrscheinlich, man kann es nicht mit genauer Sicherheit sagen, aber könnte sehr wahrscheinlich im Zusammenhang von Rosh Hashanah und Yom Kippur damals der Jude gesagt worden sein. Es heißt in Johannes 5, Vers 1, es war ein Fest der Juden. Es war ein Fest der Juden. Jesus ist nach Jerusalem gegangen. Und wenn ich dann den Inhalt anschaue, worüber bei diesem Fest der Juden letztlich diskutiert wurde, dann sind das genau die Themen, die zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur hauptsächlich Menschen beschäftigen dürfen. Wie stand ich vor Gott? Lange oder lange nicht? Und genau in die Zeit ihnen sagt Jesus, wer an mich glaubt, wer auf mein Wort hört, der wird leben, der kommt nicht ins Gericht. Der ist eingeschrieben für Zeit und Ewigkeit ins Buch vom Leben. Ich finde das gewaltig. Also der wichtigste Eintrag, ins Buch vom Leben des geschlachteten Lammes, Jesus Christus. Die wichtigste Aussage von Jesus selber, dem finalen Blick, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes, Jesus Christus, das wichtigste Buch, das nachhaltigste Buch mit unvergänglichem Wert. Und ich sage es euch auch, in der ganzen Corona-Zeit jetzt, das ganze Corona-Gestürm teilweise, ich finde das wirklich wichtig. Beug meine Knie nicht vor Corona, beug sie vor Jesus. Und in seiner Hand steht Anfang und Ende meines Lebens, in seiner Hand, letztlich. Er ist der Herr über Leben und Tod, er. Das gilt. Corona hin und Corona her. Es geht mir nicht um Gleichgültigkeit. Aber die Frage des Todes beantwortet für mich nicht Corona, sondern er, der Herr, in ihm lebe. Und in dem Bewusstsein möchte ich als Hoffnung auch in die verrückte Zeit hinein leben. Wir haben da und dort Gespräche mit Menschen. Und heute die grösste Angst ist, wir wollen Tote vermeiden. Respekt, okay, wir wollen Tote vermeiden. Hat eine lebendige Hoffnung. Hast du schon so oft gehört, dass die Gemeinde, auch von älteren Leuten, die gesagt haben, ich kann das Gestürm oft nicht mehr hören, ich lebe mit Jesus. Ja, ich will weise sein, vorsichtig, okay, aber mein Leben steht in seiner Hand. Und darüber kann ich mit Menschen sprechen. Menschen, die Angst haben jetzt vor dem Tod, vielleicht auch Jüngere, mit einer lebendigen Hoffnung. Es gibt ein Buch vom Leben, wo man eingeschrieben werden kann, wo man eingeschrieben bleibt durch das Blut Jesu. Das ist doch Hoffnung. Und ich denke, das ist das Licht, das wir heute weitergeben können. Weitergeben müssen. Salz der Erde, Hoffnung. Ich möchte zum Abschluss nochmals Horn blasen, als Bekenntnis, dass wir die Hoffnung raustragen in die Welt. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für die lebendige Hoffnung, die du gibst. Ich danke dir, dass du dieses Buch vom Leben versiegelt hast durch das Blut vom Lamm Gottes. Und dass wir unserem Leben uns wirklich voll und ganz im Vertrauen mit dir verbinden dürfen. Und Herr, wenn wir zerbrochen sind, zerschlagen sind, auch wenn wir ermutigt sind, wenn wir voller Freude sind, wir dürfen so kommen, wie wir sind, jedes Einzelne, der heute Morgen noch da ist. Du, Jesus, hast offene Arme. Und du, Herr, bist der, der Sünde vergibt. Das Blut des Lammes reinigt uns von all unserer Sünde. Danke, dass du uns in eine Welt hineinsendest. Auch jetzt in diesen Zeiten, wo viel Verunsicherung da ist. Und dass wir dieses lebendige Zeugnis von dir, vom Leben, wirklich weitergehen dürfen. Dank daher, dass du uns gesetzt hast als Licht, als Hoffnung und dass du uns gesendet hast in eine Welt, wo finster ist, wo tot ist, wo Verlorenheit ist. Du hast uns nicht einfach rausgenommen. Und danke, Herr, dass du uns gebrauchst, auch in dieser Zeit von Corona. Wir geben dir die Ehre, dir, dem Lamm Gottes, zur Rechten des Vaters, der du wiederkommst zu deiner Zeit, oh Herr. Und danke, Herr, dass deine Augen offen sind und deine Ohren offen sind fürs Gebet von jedem Einzelnen von uns und fürs Gebet von jedem, der dich anruft und dich sucht. Danke, Herr, dass du mit uns gehst und dass du uns versiegelst und bewahrst in der lebendigen Hoffnung. Und wir freuen uns, Herr, der Tag ist nahe, wo du wiederkommst. Amen.